Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Heute ist ein Polizist mein Gast, einer, der sich seit Jahren für eine bessere Polizei engagiert. Denn als Freund und Helfer wird sie immer weniger wahrgenommen. Es gibt Enthüllungen über Verbindungen zu rechtsextremen Kreisen. Rassismus, Homophobie, Frauenfeindlichkeit. Das als Polizeibeamter intern und öffentlich zu kritisieren, das ist mutig, das kann die Karriere kosten. Der Berliner Kriminalhauptkommissar Oliver von Dobrowolski hat diesen Mut. Herzlich willkommen.
Guten Morgen, danke, dass ich hier sein darf.
Wir werden unter anderem über die Sprache der Polizei reden. Fangen wir mal mit dem Begriff Bärenführer an. Da denke ich jetzt an Zirkus oder, weiß nicht, an Nationalparks vielleicht in den USA. Woran denken Sie beim Bärenführer?
Ja, ich verstehe. Man hat so ein Bild von einem Bären, der an einem Ring vielleicht durch eine Manege geführt wird. Bei der Polizei bedeutet das, dass man ein Beamter, also in meinem Fall ein Beamter ist, der einen Jüngeren, einen Berufsneuling irgendwie so das Laufen beibringt. Ne? Einen frisch von der Schule kommenden oder von der Polizeihochschule kommenden, dem man die ersten Schritte eigentlich beibringt bei der Polizei.
Und das sagt man überall so bei der Polizei oder nur in Berlin, wo der Bär auch an der Uniform ist?
Ja, ganz genau. Ich habe auch gedacht, dass das wirklich an dieser Uniform liegt, aber ich habe festgestellt, auch in anderen Bundesländern ist dieser Begriff bekannt. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich würde mich freuen, es zu erfahren, aber es hat sich über die Jahrzehnte so eingebürgert.
Sie haben ein Buch geschrieben jetzt, erscheint diese Woche und bieten eine Alternative zum Bärenführer an. Das überrascht, dieses Wort Schmetterlingsbegleiterin. Wie stellen Sie sich die vor? Wie sind Sie auf dieses Wort gekommen?
Naja, das ist nicht ein konkreter Vorschlag. Es war eigentlich nur ein Part, wo ich über die Sprache schreibe. Also auch die starke Sprache, die sich in der Polizei im Alltag widerspiegelt. Und ich habe dann einfach nur zu bedenken gegeben, na, wie wäre das, wenn man jetzt zum Beispiel so einen alternativen Begriff hätte? Wie würde das wirken? Es ging einfach nur darum, darzulegen, wie viel Kraft und Stärke auch gewollt ist in diesen internen Begrifflichkeiten bei der Polizei.
Also die nehmen wir nicht ernst, die Schmetterlingsbegleiterin.
Ich befürchte es.
Oliver von Dobrowolski hat über seine Beobachtungen im Polizeiapparat also ein Buch geschrieben und der Titel, der gibt seinen erschütternden Erfahrungen dann doch eine positive Richtung. Ich kämpfe für eine bessere Polizei, so heißt das Buch des Berliner Kriminalhauptkommissars Oliver von Dobrowolski, erscheint in dieser Woche und dürfte für einige Aufregungen und Diskussionen sorgen, vor allem innerhalb der Polizei. Denn damit jemand so entschieden für eine bessere Polizei kämpft, muss er ziemlich viele schlechte Erfahrungen gemacht haben. Herr von Dobrowolski, Sie sind bald 25 Jahre bei der Polizei. Vielleicht können Sie erst mal kurz umreißen, in welchen Bereichen Sie gearbeitet haben und wo Sie jetzt im Einsatz sind.
Oh, wie viel Zeit haben wir?
Kurz.
Also ich habe tatsächlich immer die Maxime gehabt, meinen Horizont sehr weit zu gestalten, alles mitzunehmen, alles mir anzuschauen. Deswegen habe ich in der Tat, das sehe ich immer wieder, wenn ich so eine dienstliche, so einen Lebenslauf von mir betrachte, dass ich unheimlich viel schon gesehen habe. Aber ich habe in Berlin, muss man dazu sagen, man bewirbt sich konkret für die Kriminalpolizei, anders als in den meisten anderen Bundesländern. So habe ich in den ersten Jahren vornehmlich Kriminaldienststellen tatsächlich auch verstärken dürfen, auch beim Kriminaldauerdienst gearbeitet, in verschiedensten Kommissariaten, dann wiederum von Betrug über Einbruch hin zu organisierter Kriminalität oder auch Staatsschutzdelikte, die dort verfolgt wurden. Ich war zwischenzeitlich auch mal in einer Auslandsmission in Afghanistan an die Bundespolizei abgeordnet. Seit einigen Jahren habe ich über einen Umweg über die Kriminalprävention beim Landeskriminalamt hier in Berlin dann den Weg gefunden, eher so in den schutzpolizeilichen Bereich. Das bedeutet, ich trage heute tatsächlich Uniform und bin jetzt seit gut 2 Jahren in einer Brennpunkt- und Präsenzeinheit nur an den Kriminalität-Hotspots in der Berliner Innenstadt eingesetzt.
Was sind das für Orte?
Ja, das sind schon die Orte, wo es auch mal wehtut, wo man vielleicht auch nur bedingt seine Freizeit verbringen möchte als in Anführungszeichen normaler Mensch. Ich bin sehr oft im Görlitzer Park, am Cottbusser Tor, aber auch andere Orte wie der Alexanderplatz, der Hermannplatz beispielsweise gehören dazu.
Das heißt Schwerpunkt Drogenkriminalität?
Ja, tatsächlich. Also es wird so konkret gar nicht benannt, aber die Drogen sind es dann doch sehr häufig, die sehr viel unserer Zeit beanspruchen, ja.
Verhalten sich Polizisten, um auf Ihr Thema zu kommen, an Brennpunkten, solchen Brennpunkten, anders als im ruhigen Villenviertel?
Ja, ich denke schon, Also das kann man ja auch größer aufziehen und muss das jetzt gar nicht am Beispiel Berlin festmachen. Das gibt es sicherlich genauso in anderen urbanen Bereichen, wo wir diese besagten Villenviertel haben, aber auch dann gerade in der Innenstadt einige sogenannte Schmuddelecken. Und da hat man natürlich auch andere Klientel. Man hat Leute, die halt marginalisiert sind im Allgemeinen, oft auch mit einer Migrationsgeschichte im Hintergrund. Und Polizei als Institution, aber vor allem auch die vielen PolizistInnen und Polizisten gehen oftmals doch, so beobachte ich es, anders um mit diesen Menschen dort.
Beschreiben Sie das. Was für Denkweisen, was für Verhaltensweisen beobachten Sie da, die so gar nicht Ihrem eigenen Verhalten und Ihrem Wunschbild der Polizei entsprechen?
Nun, ich merke zum Beispiel, dass die meisten PolizistInnen und Polizisten sehr häufig sagen, um Gottes Willen, hier würde ich mich privat nie aufhalten. Zum Glück wohne ich hier auch gar nicht in diesem Bereich. Und damit geht natürlich auch einher, dass man so eine bestimmte Erwartung hat, was man dort für Menschen antrifft. Und man öffnet sich am Ende gar nicht mehr den Tatsachen, dass eigentlich im Prinzip jeder, vielleicht auch nur als Durchreisender, wenn da halt ein großer ÖPNV-Knotenpunkt ist, dort ist, ohne so ein Setting zu haben, dass er also dort in der Hauptsache sich aufhält, um halt Zeit zu verbringen, Alkohol oder Drogen sonstiger Art zu sich zu nehmen. Und das merkt man dann halt in der Ansprache. Die Leute werden halt auch sehr schnell oder fast nur geduzt. Das hat ja dann auch wiederum mit Respekt oder vielmehr mit einem Defizit an Respekt zu tun. Das sind so kleine Dinge. Oder dass der Ton halt auch mal ruppig wird, wenn man den Eindruck hat, die hören nicht sofort auf einen, wenn man etwas von ihnen möchte. Das stelle ich also schon fest.
Auch mal ruppig werden, das klingt mir noch zu harmlos im Vergleich zu dem, was Sie in dem Buch beschreiben. Da hört es sich ja doch so an, dass diskriminierende Sprache, und Sie nennen unendlich viele Beispiele, die wir jenseits des Z-Worts und des N-Worts hier auch nicht wiederholen müssen, dass diskriminierende Sprache tatsächlich zum üblichen Polizeijargon gehört, auf jeder Wachdienststelle, in jedem Mannschaftswagen zu hören ist.
Leider ja. Das ist auch etwas, was mich echt... Es hört nicht auf, mich zu schockieren, weil ich es nicht nachvollziehen kann, weil ich denke, gerade in diesem Beruf sind wir nicht nur mit einer gewissen Wichtigkeit unterwegs, was wir tun für unsere Gesellschaft, sondern wir sind natürlich auch im Fokus. Gerade wenn wir in Uniform auf der Straße Dienst tun, dann sind ganz schnell die Blicke, möglicherweise aber auch die Kameralinsen von Smartphones auf uns gerichtet und was man dort an Ausfällen teilweise mitbekommt. Und Sie wissen ja auch, dass wir in den letzten Jahren ganz viele Fälle hatten, wo sowas dokumentiert wurde, nicht nur interne Dinge, die geleakt wurden und die ganz fürchterlich waren, sondern auch von Einsätzen, wo es dann Filme gab, wo Leute von der Polizei auch einfach auch Grenzen überschritten haben. Und Sie mögen sich vielleicht auch denken, wie hoch die Dunkelziffer dann ist, ne? Mhm. Also wenn man weiß, da ist jetzt gerade niemand, der einen beobachtet, dann ist es oftmals auch wirklich schlimm.
Nochmal jenseits der körperlichen Gewalt, die verbale Gewalt, darin spiegelt sich Homophobie, Transfeindlichkeit, Frauenfeindlichkeit, Antifeminismus. Wie groß ist denn der Druck, da einzustimmen unter den Kollegen?
Na, die Polizei ist natürlich eine ganz spezielle Institution, ne? Also Juristen sprechen auch immer von einer Gefahrengemeinschaft. Das bedeutet, man muss ja mit den Menschen, mit denen man auf der Straße ist, auch wirklich auskommen. Man muss sich ja sicher sein, dass die einem beispringen, dass die einen auch verteidigen, wenn man mal im Fokus von Problemen steht, von Angriffen. Und die Gruppendynamik, wie bei allen sozialen Gruppen, ist aber bei der Polizei besonders hoch, so empfinde ich das. Und deswegen ist leider natürlich auch der reflexartige Trieb, sich da halt mit einzubringen oder zumindest zu schweigen, leider unglaublich hoch. Und das ist ja auch etwas, woran diese Institution im Allgemeinen laboriert und was mich auch wirklich total belastet, weil ich mich frage, wo sind denn die, die sagen, das ist jetzt nicht anständig und da müssen wir gegen vorgehen.
Was machen Sie in Momenten, in denen Sie das hören?
Ach ja, ich habe also einerseits schon so eine Art exklusives Problem, dass die Leute mich natürlich auch mittlerweile kennen und wissen, dass sie in meiner Anwesenheit oder in meiner Gegenwart anders zu reden haben. Das ist natürlich auch gut, dann habe ich nicht alle 5 Minuten, wo ich dann mir Gedanken machen muss, wie gehe ich damit um. Aber natürlich ist es auch so, in Einsätzen trifft man ja oftmals auch auf andere Einheiten, auf andere Polizeidienstkräfte und da bekommt man schon was mit und ich versuche dann schon auch das Gespräch mit den Kolleginnen, mit den Kollegen zu suchen und zu fragen, wie meinst du das jetzt oder findest du das richtig? Entspricht das eigentlich deinem Berufsbild? Und Ja,
das und verunsichert sind, das oder führt das tatsächlich zu Veränderungen?
Ja, ich hoffe auf lange Sicht. Also zuerst einmal ist es so, dass der Mensch im Allgemeinen, aber leider auch der Polizist im Besonderen auf Kritik auch nicht so toll reagiert. Da ist viel Luft nach oben. Und wenn ich dann halt aus der eigenen Institution heraus, was ja dann erst einmal überrascht, wenn man mich nicht kennt, kritisiere oder ein kritisches Wort an die Richter, das ist natürlich nicht so toll. Ne? Aber ich denke schon, dass die Leute dann spätestens, wenn die Situation raus ist und sie in Ruhe darüber nachdenken, wenn sie die Zeit dazu finden, dass es sie schon vielleicht etwas differenzierter denken lässt.
Der Berliner Polizist Oliver von Dobrowolski kritisiert in seinem neuen Buch also deutlich die Missstände innerhalb der Polizei. Sie haben eben schon erzählt, wie Sie Leute, Kolleginnen, Kollegen darauf aufmerksam machen, dass der Ton jetzt nicht gerade angemessen war, den Sie da an den Tag legen. Aber Sie gehen auch weiter. In was für Fällen haben Sie Kolleginnen, Kollegen tatsächlich Vorgesetzten gemeldet?
Ja, das sind auf alle Fälle Sachverhalte, in denen wir als Polizistin, als Polizist natürlich auch quasi verpflichtet sind, eine Meldung zu machen. Das vergessen viele leider oft. Das sind dann Sachen, wo die Grenze halt so weit überschritten ist, dass halt auch Strafnormen verletzt sind. Also wir sprachen ja schon im Kontext von menschenfeindlichen Äußerungen. Das geht dann natürlich auch schnell in den Ultrarechten und in den extrem, muss schon sagen, in den extremistischen Bereich, was volksverhetzende Inhalte anbetrifft, aber auch so ganz klassischen Alltagsrassismus, der sich immer noch in zu vielen Köpfen dann Bahn bricht und dann halt auch zu sprachlichen Verfehlungen führt.
Ist ja gerade ein riesiges Thema, rechtsextremistische Chatgruppen innerhalb der Polizei, NSU 2.0. Die Frage, inwieweit Polizisten in rechtsextreme Straftaten tatsächlich involviert waren und sind. Also Sie, wenn Sie nur Anfänge davon beobachten, bleiben wir mal wieder nur bei der Sprache und Sie machen eine Anzeige. Was hat das für Folgen?
Ja, nicht wirklich gute. Das können Sie sich vorstellen, wenn man in so einer Gruppe drin ist und diese ganzen dynamischen Prozesse, die dort auch stattfinden, dazu führen, dass man zumindest als jemand wahrgenommen wird, dem man gegenüber nicht mehr unbefangen sein kann. Das ist natürlich schade, weil ich dann auch feststelle, dass Menschen wie ich, die halt auch tatsächlich den Mund aufmachen und etwas zur Meldung bringen, dann auch anders behandelt werden, also auch so ein bisschen automatisch ausgeschlossen werden. Die weitere oder die nächste Stufe wäre dann auch, dass man konkret angefeindet wird. Das kommt dann natürlich auch zu Benennungen, dass man halt, hat die Klassiker, man ist ein Kollegenschwein, Nestbeschmutzer, Ratte etc. pp. Und das macht natürlich auch was mit einem. Da ist von einem gedeihlichen und kollegialen Umgang miteinander natürlich kaum noch zu reden.
Das heißt, es fällt auf Sie zurück und nicht auf denjenigen, der eigentlich vor den Kader müsste.
Aber ja, genau so ist es leider. Und das ist nicht nur ein exklusives Problem von mir. Es gibt natürlich auch viele andere Kolleginnen und Kollegen, natürlich zu wenig in meinen Augen, aber doch einige, die auch schon gesagt haben, das geht nicht, das ist drüber und ich muss einfach auch morgen wieder in den Spiegel gucken können und auch wenn es unangenehm ist, oder eine Kritik im sozialen Nahbereich, im beruflichen Umfeld anzusprechen, ich muss das machen und ich muss das melden. Und denen und auch mir passiert es dann tatsächlich, dass man dann auch plötzlich selbst im Abseits steht und das halt auch die Leute, die eine wichtige Rolle haben in so einer Situation, also die direkte Führung oder halt auch die Behördenleitung, einem den Rücken stärken müsste und das tut sie manchmal nicht in der Intensität, die da angesagt wäre, um halt auch so eine Strukturen, man spricht ja häufig auch von Selbstreinigungsstrukturen innerhalb so einer großen Organisation, die sind viel beschworen, aber halt in meinen Augen rudimentär oder halt auch viel zu schwach ausgeprägt, dass man so eine Strukturen einfach auch fördert, ne? Dass man also auch Leuten, die den Mund aufgemacht haben, dass man sich vor die stellt und sie bestärkt.
Mhm. Die Polizei in Deutschland befindet sich in einer Glaubwürdigkeitskrise. Das schreibt der Jurist Ulf Bürmeier im Vorwort zu ihrem Buch. Und schuld daran seien jetzt nicht die Enthüllungen von JournalistInnen, so wie Sie das auch gerade beschrieben haben, vielleicht von Handyvideos, die Übergriffe beweisen, sondern die vielen vermeintlichen Einzelfälle. Und diese Bezeichnung Einzelfall, die nennen Sie im Buch auch das Unwort der vergangenen Jahre. Warum?
Wichtig, weil es auf sehr eindrucksvolle Weise leider zeigt, wo wir das Problem haben, nämlich in der Erkenntnis. Die müsste einfach vorhanden sein, also auch quasi lebensnotwendig für eine gelingende und auch eine realistische Fehlerkultur, dass man diese Kritik, die vielfach geäußert wird von sehr vielen Menschen da draußen, aber natürlich auch 1a durch viele Sachbeweise auch dargelegt wird, nehmen wir mal Dokumentationen auf Smartphone-Videos oder in sonstiger Weise vielleicht auch durch sehr viele überzeugende Zeugenaussagen, dass wir ein Problem haben bei der Polizei. Und was die Polizei macht in Deutschland, ist gegenwärtig immer noch reflexhaft zu sagen, nein, das stimmt nicht, und um Gottes Willen. Natürlich auch oftmals protegiert durch namhafte oder wichtige Protagonisten aus der Innenpolitik. Jetzt haben wir ja eine Bundesinnenministerin, worüber ich mich sehr freue, die auch schon verschiedentlich sehr gute Sachen gesagt hat und einen guten neuen Kurs einschlägt. Aber wir hatten auch einen Bundesinnenminister, der nach Bekanntwerden diverser Skandale und wirklich menschenverachtender Umstände aus der Polizei heraus es eine gute Idee fand, zu sagen, die Sicherheitsbehörden sind ein Juwel, und der auch immer verneint hat, dass es irgendeine Art Problem gab. Man kann auch weiter gucken. Wir hatten ja auch diesen riesengroßen oder den größten Polizeieinsatz der Nachkriegsgeschichte vor ein paar Jahren in Hamburg, 2017, der G20-Gipfel. Und das wurde ja auch sehr kontrovers diskutiert. Gab es Polizeigewalt? Ja, nein. Eigentlich haben die Bilder für sich gesprochen, aber auch die wichtigsten Menschen, die das Ganze zu verantworten hatten, meinten, nein, es gab keine Polizeigewalt. Und man hat sogar gesagt, die Polizei hat heldenhaft agiert. Und das ist also in meinen Augen schon beinahe Realsatire, wenn man bedenkt, was es dort für gegenteilige Anzeichen und Beweise gab.
Ja, und man kommt eben immer wieder als Rechtfertigung auf diesen Begriff Einzelfall zurück. Sie sagen, das ist ein Kampfbegriff zur Abwehr von Kritik. Aber von Seiten der Polizeiführung wird das natürlich meist ins Verhältnis gesetzt zu den vielen, also den 300.000 MitarbeiterInnen der Polizei. Da würden Sie trotzdem sagen, das sind keine Einzelfälle, sondern das ist strukturell, zieht sich das durch.
Also erst einmal haben wir ja wirklich, wenn man wirklich von Einzelfällen spricht, das Wort an sich sagt das ja schon, das würden dann super wenige sein. Wir haben aber hunderte Fälle mittlerweile offiziell recherchieren können, also auch die staatlichen Stellen, die das verfolgen, die haben das quasi auch festgestellt. Hinzu kommt, vieles läuft auch im Verborgenen. Das bedeutet, die Dunkelziffer, die dürfte halt immens sein, was am Ende auch daran liegt, dass Polizistinnen und Polizisten natürlich auch von Berufswegen erfahren sind, wie können sie halt Strafermittlungen erschweren. Also wie müssen sie sich verhalten, um halt unentdeckt zu bleiben bei Dingen, die sie tun, wenn sie dann halt tatsächlich gegen Normen verstoßen. Das sind alles Punkte, die muss man mit in die Waagschale werfen. Und ich kenne natürlich auch die Erzählweise oder die Rechtfertigung, naja, mein Gott, es sind aber so viele, eine Viertelmillion oder noch mehr. Na klar, sind wir dann am Ende bei den erwiesenen Fällen im Promille-Bereich. Aber nichtsdestotrotz, stellen Sie sich einen riesen Topf vor, der von einem Koch her gerichtet wird mit einer köstlichen Speise. Und da ist aber auch nur eine minimale Menge von Gift drin. Das wird den gesamten Topf, den gesamten Inhalt verderben. Und ähnlich ist es halt bei so einer wichtigen Institution. Man muss sich ja vergegenwärtigen, dass das nicht irgendwelche Leute sind, die Busse fahren oder am Schwimmbad an der Kasse sitzen, sondern das sind Menschen, die tragen Uniformen, die sind bewaffnet, die dürfen in jedermanns Grundrechte eingreifen. Und vor allem werden solche Fälle dann auch schnell öffentlich. Und wichtig ist einfach auch das Vertrauen, was man an so eine bedeutende Institution haben muss. Ja. Und es wird halt erschüttert durch diese sogenannten Einzelfälle, die keine sind.
Sie haben selbst eben auch sehr krasse Erlebnisse gehabt. Ein LKA-Direktor wird von Ihnen im Buch zitiert, der zu Ihnen gesagt hat, er sei, Zitat, angepisst von Ihrer Meinungsmacherei. Wie sehr hat Sie das in bestimmten Phasen auch an Ihre Grenzen gebracht in diesem Beruf?
Öfter, zumal das, was Sie eben beschrieben haben, auch in einer Phase geschah, in der ich gerade, also das ist auch mehrere Jahre jetzt her, es müssten knapp 4 Jahre sein, diese Phase brachte es mit sich, dass ich wieder sehr in der Kritik stand, dass ich sehr viel Hass und Hetze abbekommen habe, gerade in den sozialen Medien. Und das Ganze ist ja nicht, wie soll ich sagen, es bleibt ja nicht unentdeckt. Also es gibt ja Social Media Teams bei der Polizei, und auch meine Behörde hat immer einen Blick auf das, was ich irgendwie poste. Und die kriegen natürlich auch mit, wenn man im Feuer steht. Und ich hatte mir zu dem Zeitpunkt wirklich erhofft, dass man mir signalisiert, du pass auf, das ist ja echt weniger schön, und können wir helfen? Oder Was macht das mit dir? Wie können wir unserer Fürsorgeverpflichtung irgendwie gerecht werden? Und das führte dann einmal dazu, und das hat mich damals völlig schockiert und auch die Beine so ein bisschen weggehauen, dass ich im Gegenteil sogar gesagt bekomme, das geht gar nicht, was sie tun, und wir haben sie im Auge, und also relativ unverblümt zwischen den Zeilen mir gesagt hat, man wünscht sich eigentlich, dass ich den Mund halte und einfach nur still bin und nicht ständig den Finger in irgendwelche Wunden lege.
Der Berliner Polizeibeamte Oliver von Dobrowolski ist Ende 40 aufgewachsen als Einzelkind in West-Berlin im bürgerlichen Zehlendorf. Die Jugend fiel also in die Zeit des Mauerfalls. Was hatten Sie als Jugendlicher für ein Bild von der Polizei? Bei uns war immer nur die Rede von Bullen.
Ja, also ich hatte natürlich erst einmal ein gutes Bild von der Polizei, weil das einfach meiner Erziehung entsprach. Man hat mir beigebracht, dass...
Meiner auch.
Ja, also es hat sich ja auch ein wenig geändert. Also ich war nie ein Freund von Begriffen wie Bulle. Ich hatte aber auch im wirklichen Alltag nicht oft zu tun mit Menschen von der Polizei. Bei mir hat sich einiges geändert, als ich dann halt im Teenageralter war und auch... Naja, man kann sagen, so ein bisschen selbstständig das Denken begann. Auf dem Gymnasium gab es dann natürlich auch so die erste politische Willens- und Meinungsbildung. Und da hat sich doch einiges verändert mit einem kritischeren Blick auf den Staat im Allgemeinen und auch auf die Polizei natürlich im Besonderen.
Wehrdienst haben Sie noch verweigert und Zivildienst gemacht. Wo war das?
Ja, ich war erst einmal... in einem Wohnheim für Aussiedler am anderen Ende der Stadt. Das war von mir ein knallharter Planungsfehler, weil ich da die Adressen einfach nicht richtig auf dem Schirm hatte. Und deshalb habe ich mich da dann auch noch versetzen lassen und war dann mehr so in der Innenstadt, dann in Schöneberg, in einem Berufsbildungszentrum und habe dann halt auch so klassische Dinge getan wie Hausmeister, Fahrdienst etc.
Und wie kam es dann trotzdem zu diesem Berufswunsch Polizist?
Einerseits hat mich der Beruf schon immer interessiert, also gerade auch ja, seit Kindesbeinen an. Und man kann ja auch Dinge kritisch betrachten, ohne sie komplett abzulehnen. Und ich sage auch heute noch, dass Menschen, die die Polizei nicht komplett durch und durch abfeiern und kritiklos lieben, vielleicht ganz gut aufgehoben wären bei der Polizei. Und ich habe mich dann konkret entschieden, nachdem ich erst in anderen Berufen mal reingeschnuppert hatte, dass ich es einfach mal probiere mit der Bewerbung, und es hat auch ganz gut geklappt halt.
Aber dann haben Sie ja eben doch schnell merken müssen, dass Ideal und Wirklichkeit ziemlich weit auseinanderklaffen.
Ja, richtig. Aber ich habe mich natürlich auch nicht beirren lassen, weil ich weiß, es gibt natürlich auch bestimmte Normen, es gibt Standards offiziell in der Polizei, denen ich ja witzigerweise auch in allem, was ich fordere und was ich so medial kommuniziere, folge. Also im Prinzip ist das, was ich möchte und was ich auch definiere als Ziel, wo sich die Polizei hin entwickeln sollte, immer das, was auch in den Statuten drin steht. Ne? Also, dass man halt auch das Recht natürlich wahrt, aber auch, dass man inklusiv tätig ist, dass man in der Bevölkerung alle Menschen mitnimmt, dass man halt die Leute auch adressiert und sich besinnt. Wir als Polizei sind halt für die Menschen da. Ja. Wir sind kein Selbstzweck. Und das gibt mir natürlich auch Kraft. Also wenn ich nicht nur gegen einzelne Menschen in der Institution ankommen müsste, sondern halt auch gegen die Institution an sich, die mich quasi schlecht verdaut und ausspeit, das wäre natürlich gar nicht machbar. Aber ich befinde mich ja eigentlich auf der guten Seite.
Mhm. Und Sie sind, was jetzt vielleicht bislang noch so klingt, ja auch nicht nur ein Einzelkämpfer. Also Sie haben auch schon auf vielen Ebenen versucht, sich mit anderen zusammenzuschließen, innerhalb der Polizei, aber auch politisch. Sie sind 2011 bei den Grünen eingetreten, haben sich auch bald in dem Verein Polizeigrün engagiert. Ich hatte von dem noch nie was gehört. Wie unterscheidet sich diese Berufsvereinigung jetzt von anderen Polizeigewerkschaften, die ja auch noch sehr unterschiedlich sind?
Ja, richtig. Also erst einmal haben Sie vollkommen recht. Ich freue mich, dass ich hier mit Ihnen jetzt gerade rede und vor dem Mikrofon sitze. Das ist ja auch eine große Wertschätzung. Aber ich bin natürlich auch nur in gewisser Weise eine Art Sprachrohr für zum Glück sehr viele, die ähnliche Feststellungen treffen, wenn sie auf die Polizei gucken, also auch aus dem internen Bereich, und auch dafür sorgen mit mir zusammen, dass sich Dinge langsam zum Besseren wenden, auch wenn man sie dafür ansprechen muss, was erst einmal wehtut. Richtig ist, dass ich auch versucht habe, nicht nur zu meckern, zu heulen und den Kopf in den Sand zu stecken, also quasi ein Stück weit zu resignieren, sondern auch was zu verändern, aktiv zu verändern. Und da ist oftmals natürlich auch ein politisches Engagement, ein Aktivismus erforderlich für. Ich habe das dann versucht in der Partei, in die ich eingetreten bin, in der genannten Berufsvereinigung. Da waren wir im Prinzip auch von der Satzung her politisch unabhängig, was interessant ist, weil der Name ja schon gleich eine Richtung vorgibt und ganz klar,
Polizei Grün, ja.
Richtig, ganz klar indiziert. Und das war dann mit den Jahren, die ich dort Mitglied war und am Ende auch Vorsitzender dieser Vereinigung, in meinen Augen auch ein Problem, weil wir dadurch auch nicht so inkludierend wirken konnten, weil ich habe in Gesprächen mit unheimlich vielen Kolleginnen und Kollegen festgestellt, man spricht von seinen Zielen, die Polizei zu verbessern, und stößt auf Interesse. Die Leute gucken einen an und das blitzt in den Augen, aber wenn man dann die Vereinigung nennt und der Begriff Grün auch da fällt, dann ging irgendwie innerlich die Jalousie runter und viele machen dicht, weil noch unheimlich viele alte Vorbehalte da sind, alte Grabenkämpfe, wo man immer noch assoziiert hat mit Gründerpolitik, Leute, die mit Steinen werfen, die Polizei einfach scheiße finden, und das war schwierig, und deswegen habe ich dann in letzter Konsequenz auch versucht, mich da so ein bisschen anders, offener aufzustellen, wobei es natürlich die Vereinigung noch gibt und sie auch noch meine höchsten Sympathien genießt und ich mich sehr freue, dass ich dort immer mehr Leute finde, die halt auch so aus dem linksalternativen, linksliberalen Raum heraus versuchen, ganz aktiv was zu verändern, indem man halt auch laut ist und zum Beispiel Missstände anspricht.
Was konkret, Herr von Dobrowolski, muss passieren, damit die Polizei das Vertrauen der Menschen wiedergewinnt?
Ich denke, wie ich bereits sagte, müssen wir in der Polizei, aber auch bei den anderen Verantwortlichen, also ich spreche immer gern von der Polizeilobby, womit ich vor allem auch die sehr mächtigen Polizeigewerkschaften meine, aber natürlich auch die zuständigen Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker, wir müssen die mitnehmen und denen begreiflich machen. Wir müssen Probleme erkennen. Wir müssen einfach auch sehen, dass es draußen Leute gibt, die uns auch als wichtig empfinden, aber die uns vor allem wieder als Freunde und Helfer auch auffassen möchten. Also die nicht Angst haben mittlerweile, wie es in einigen Communities ja vorkommt, die Polizei zu rufen, sondern wir müssen erst einmal sehen, aha, wir haben Probleme, und man kommt nicht umhin, das einfach auch zu realisieren durch die ganzen Berichte der letzten Jahre von Skandälchen und handfesten Skandalen. Und das öffnet dann einfach auch den Weg zu einer Verbesserung, ne? Dass man sich den Problem also auch bewusst stellt, dass man natürlich auch die Leute, für die man da sein muss, nicht für sich selbst, sondern für die Bevölkerung, sich öffnet, dass man einen Perspektivwechsel vornimmt, dass man sich zusammensetzt an runden oder auch an eckigen Tischen mit irgendwelchen Institutionen wiederum, NGOs.
Passiert das?
Ja.
Wie ist das Interesse in den Führungsebenen an Ihrer Arbeit?
Ja, man muss immer so ein bisschen auch unterscheiden, die Behördenleitungen, also auch die ganzen Präsidentinnen und Präsidenten bei der Polizei, bei den Behörden in Deutschland, die haben natürlich auch sehr moderne Ansichten, und in den Statuten steht dann schon drin, dass wir uns von einer eh schon sehr rechtsstaatlichen Polizei trotzdem noch weiterentwickeln müssen zu einer wirklich bürgernahen Polizei. Aber man muss das transformieren einfach, ne?
Oder also es gibt immer noch mehr Schießtraining als Kommunikationstraining.
Ja, natürlich, richtig. Aber was ich meinte, man muss natürlich auch dieses Mindset runter auf die Ebene der Polizistinnen und Polizisten, die auf der Straße arbeiten, bringen. Ein früherer Polizeipräsident von mir hat mal gesagt, man muss die PS halt auch auf die Straße bringen. Und das ist halt das große Problem. Und gerade die Chefposten in Polizeibehörden sind ja nicht selten auch politisch irgendwie bestimmt. Und da geht eh auch eine große Angst fast schon einher. Oder man hat große Skepsis seitens der Basis. Und man ist so ein bisschen entkoppelt. Und wenn man da, wenn es gelingt, als Polizeipräsidentin, als Polizeipräsident die Leute mitzunehmen und auch wirklich wahrhaftig überzeugen zu können von den Dingen, die man halt, die es braucht für eine moderne Polizei, die halt auch von allen respektiert, anerkannt und auch unterstützt wird in der Gesellschaft, das wäre ein wirklicher Schritt nach vorn.
Sie kritisieren auch die überkommenen Rollenbilder innerhalb der Polizei, wo man denkt, ja, gibt es die denn tatsächlich noch? Wir haben doch jetzt auch schon längst Frauen und Menschen mit Migrationsbiografien in der Polizei. In Berlin zum Beispiel aktuell auch eine Polizeipräsidentin. Verändert sich da nicht doch was?
Ja, es verändert sich was, definitiv. Die Frage ist nur, sind wir nicht spät dran, wenn wir in andere Bereiche der Gesellschaft schauen, aber auch vor allem sind wir nicht auch besonders gefordert als Polizei, weil, ich wiederhole mich, wir haben halt auch eine besonders wichtige Funktion innerhalb der Gesellschaft. Wir sind ja oft ein Korrektiv, wir müssen auch die Leute belehren, wie sie sich halt den Normen entsprechend zu verhalten haben, und wenn wir selbst dann im Apparat Defizite aufweisen, dann ist das ein No-Go, das ist halt ganz schwierig, das lässt sich halt auch nicht vermitteln. Man verliert an Glaubwürdigkeit als Polizei.
Sie haben schon angesprochen, die sozialen Medien spielen auch eine wichtige Rolle bei der Polizei. Sie selbst twittern aktiv, Ihnen folgen 60.000 Menschen. Wie erleben Sie das gerade? Gerade bei Twitter wird der Ton ja immer rauer, immer hemmungsloser. Wie geht es Ihnen da?
Richtig. Ich muss auch gerade denken an viele Menschen, beispielsweise Robert Habeck, der, ich glaube, 2019 sich auch verabschiedet hat von diesem Medium, was ja so ein bisschen verschrien ist als wirklich hartes Pflaster, wo auch man schnell mal rau und unsanft wird. Man muss sich halt auch Bewältigungsstrategien zurechtlegen. Ich zum Beispiel gehe selten in so eine Diskussion richtig rein, wo, also Twitter ist natürlich auch eine Meinungsplattform, und wenn man dann halt auch eine gewisse Reichweite hat, so einen Impact, dann kann man es sich allein schon zeitlich, aber dann vor allem auch vom Nervenaufwand gar nicht leisten, da auf jeden Troll, auf jede Hassnachricht zu reagieren oder sich zu echauffieren. In Einzelfällen kann man das mal exemplarisch heranziehen, aber man muss sich ein Stück weit auch schützen, und da gibt es ja auch Instrumentarien oder vor allem auch Verhaltensweisen, wie man das machen kann. Und,
wie machen Sie das?
Na, ich arbeite natürlich auch mit bestimmten Grundsätzen. Zum Beispiel bin ich tatsächlich, das ist meine persönliche Meinung, der Auffassung, ich rede nicht mit Nazis, ich rede nicht mit rechtsradikalen Rechtsextremisten. Es gibt auch natürlich eine politische Kraft in Deutschland, die für mich ein rotes Tuch ist. Und solche Leute, die sind für mich nicht Gegenstand einer Diskussion. Die werden dann also auch ausgeblendet oder geblockt. Und das ist natürlich auch nicht überraschend, dass aus dieser Ecke die meisten Anfeindungen kommen, bis hin zu, naja, auch schlimmeren Dingen, bis hin zu Todeswünschen etc.
Ich kann mir nur schwer vorstellen, Sie sagen jetzt sogar Todeswünsche, dass Ihnen das noch Spaß macht, bei der Polizei zu arbeiten. Warum haben Sie diesen Job nicht längst an den Nagel gehängt, ihm den Rücken gekehrt oder sind umgesattelt, was weiß ich, in die Ausbildung von Polizisten? Denn da fängt ja alles an.
Ja, das ist eine Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Es ist nur so, und das habe ich ja auch schon anklingen lassen, ich finde den Beruf nach wie vor sehr interessant, sehr spannend, aber auch vor allem sehr wichtig. Und wenn ich diese Dinge feststelle, und ich bin da ja nicht allein, jeder, der mit offenen Augen durch diesen Polizeialltag geht, wird intern sehen, dass es Defizite gibt. Wenn man diese Sicht hat, dann fragt man sich halt auch, na, wie gehe ich damit um? Und ich bin halt jemand, der sich den Weg gewählt hat, Dinge anzusprechen, mit dem Ziel, es zu verbessern. Und wenn ich jetzt auch einen Rückzieher mache und sage, nee, ich nehme mich jetzt raus aus dem aktiven Geschäft oder ich kündige sogar und werf hin, das könnte man natürlich interpretieren als, ich schütze mich selbst, ich entziehe mich da halt auch diesen ganzen Anfeindungen, die teilweise auch sehr konkret sind. Aber davon habe ich ja nichts. Dann habe ich ja auch mein Ziel auch gar nicht erreicht. Und ich möchte halt wirklich daran arbeiten.
Das wäre eine Schwäche für Sie.
Ja, natürlich. Ich hatte vorhin ja auch gesprochen von in den Spiegel blicken können. Natürlich wäre das auch eine gewisse Konsequenz, wenn ich sage, nein, ich schütze mich und mein soziales Umfeld, auch meine Familie, und nehme mich ein bisschen aus dem Spiel. Aber nichtsdestotrotz denke ich, ich habe noch Reserven, ich kann noch. Ich möchte da diesen Kampf, so kann man das ja beschreiben, und das ist ja auch Teil des Titels meines Buches, ich möchte den weiterführen, und noch bin ich mit der nötigen Energie unterwegs, und ich bin da auch zuversichtlich, dass, wie ich vorhin schon sagte, sich Dinge ändern, zwar recht langsam, aber doch in die richtige Richtung.
Wem würden Sie Ihr Buch am liebsten sofort auf den Schreibtisch legen?
Oh, das ist eine gute Frage. Da erwischen Sie mich jetzt unvorbereitet. Ich freue mich natürlich über jeden, der sich dieser Thematik irgendwie öffnen mag oder auch.
Ja, aber vielleicht gerade die, die das nicht unbedingt freiwillig wollen.
Das habe ich mich ansatzweise auch schon gefragt, was die wohl davon hielten. Es gibt ja gewisse Protagonisten, auch eher umstrittene Menschen in der Polizeilandschaft oder halt Mitglieder dieser genannten Polizeilobby in Deutschland. Mitunter haben die schon eigene Bücher geschrieben und drücken dann natürlich auch ganz andere Knöpfe als ich mit meinem Buch. Aber das vermag ich mir gar nicht vorzustellen, was die ja mit dem Buch machen würden, ob die das lesen würden oder ob die das dann natürlich auch auseinandernehmen.
Sie nennen ja teilweise wirklich Ross und Reiter. Sie gehen da hart ins Gericht mit Strukturen, aber auch mit einzelnen Personen. Könnten Ihnen da auch Disziplinarmaßnahmen drohen oder haben Sie sich vorher juristisch rundum abgesichert?
Der Vorteil eines großen und auch sehr renommierten Verlages ist natürlich, dass das ganz prima vom Lektorat bis hin zur juristischen Prüfung unternommen wird, dass man dann natürlich auch das Ganze wasserdicht gestaltet. Und was die Inhalte anbetrifft, ist es ja nicht so, dass ich völlig überraschend jetzt dieses Buch schreibe, dass es quasi vom Himmel fällt und die Leute denken, wer ist das denn? Sondern ich habe mir ja schon seit vielen Jahren halt auch auf anderen Kanälen meine Auffassungen kommuniziert. Ich habe halt auch schon für das, was ich mir wünsche für die Entwicklung der Polizei, öfter formuliert und auch schon kontrovers mich immer irgendwelchen Formaten und Podien gestellt. Also es ist ja bekannt und natürlich war es auch für mich immer interessant, na mal gucken, wie sieht denn das meine Behörde, zumindest offiziell, gibt es da Ärger? Natürlich gab es, Sie sprachen ja schon auch dieses Gespräch, das ich mit meinem LKA-Leiter damals hatte, an. Es gab also keinen Applaus oder Laola-Wellen, die ich damit ausgelöst habe. Interessanterweise hat man mir aber disziplinarisch noch nicht irgendwie so ein bisschen auf den Pelz rücken können. Hm. Also ich achte darauf, dass ich natürlich auch nicht sprachlich entgleise und dass ich halt auch nicht in irgendwie radikale Richtung mich entwickle oder aber, dass ich auch natürlich interner verrate, die ich nicht verraten darf. Ja. Da achte ich selbstverständlich drauf und dann ist es im Prinzip so, dass man mir da auch nichts kann
bislang. Na, mal gucken, was für Reaktionen Sie bei unseren Hörerinnen und Hörern heute auslösen mit diesem Gespräch, für das ich mich sehr herzlich bedanke bei Kriminalhauptkommissar Oliver von Dobrowolski. Schön, dass Sie da waren. Danke.
Vielen Dank, es war sehr schön.